Just Published, der Podcast mit aktuellem aus Politikwissenschaft und Soziologie an der UDE. Und heute blicken wir auf ein politikwissenschaftliches Thema. Das Wintersemester steht in den Startlöchern und für mehrere hundert Personen beginnt in Kürze bei uns das Studium der Politikwissenschaft oder der Soziologie. Und für einen optimalen Studienstart möchten wir schon vor dem Studienbeginn neben Orientierung auch einen Einblick in gesellschaftswissenschaftliche Themen bieten. Das tun wir gemeinsam mit unseren Professorinnen und Professoren und ihren aktuellen Forschungsbeiträgen. Mein Name ist Gerrit Kokadi, ich bin Mitarbeiter der Uni Duisburg-Essen und verantwortlich für den Studienstart in den Bachelorstudiengängen an der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften. Und bei mir ist heute Christoph Bieber, Professor am Institut für Politikwissenschaft. Ich grüße Sie, Herr Bieber.
Hallo, schönen guten Morgen.
Herr Bieber, Sie sind Professor mit dem Schwerpunkt Ethik in Politikmanagement und Gesellschaft. Mit was für Fragen befassen Sie sich in diesem Fachgebiet?
Ethik in Politikmanagement und Gesellschaft ist ein sehr langer Begriff. Ich setze mich vor allen Dingen auseinander mit ethischen Beratungsorganen, ethischer Politikberatung, was also direkt innerhalb der Politik oder im politischen System stattfindet. Da gibt es zum Beispiel so etwas wie den Ethikrat, der sich mit solchen Fragen auseinandersetzt, oder auch seit jüngerer Zeit eine Datenethikkommission, die sich insbesondere mit der ethischen Nutzung, dem ethischen Umgang im Bereich Digitalisierung auseinandersetzt. Aber klassischerweise gehören eben auch Kooperation, Transparenz, Korruption und solche Dinge zum Schwerpunkt in diesem Bereich.
Entlang dieser Gesichtspunkte lohnt sich mit Sicherheit ein Blick über den Atlantik. In diesem Podcast reden wir über eine Ihrer jüngsten Veröffentlichungen mit dem Titel Das Impeachment um Donald Trump, eine Momentaufnahme des polarisierten Amerika. Bevor wir über das Buch selbst reden, vielleicht erstmal vorab. Wie kommt es, dass Sie sich bei Ihrem Forschungsschwerpunkt mit diesem Thema befasst haben?
Ja, ich glaube, wenn man direkt über den aktuellen Präsidenten nachdenken, ist der Weg in Richtung zu Ethik in Politik und Gesellschaft nicht allzu weit. Da gibt es, denke ich, viele Anknüpfungspunkte. Aber ehrlich gesagt ist das nicht unbedingt der allererste Zugang zu diesen Fragen. Denn ich habe mich seit langer Zeit immer wieder mit den Auswirkungen neuer digitaler Medien auf die Demokratie auseinandergesetzt. Und daraus resultierte so in den 90er und in den Nullerjahren fast automatisch ein Schwerpunkt USA, einfach weil dort deutlich früher als hier und auch intensiver und breiter Fragen der Digitalisierung in den politischen Raum hineingereicht haben. Und aus diesem Hintergrund ist eigentlich dann die USA so ein stehendes Forschungsgebiet geworden, mit dem man sich nicht nur alle vier Jahre zu den Wahlen, aber da besonders intensiv eben auch mit auseinandersetzt. Und so kommt es eben, dass natürlich dann auch der Wechsel der Präsidentschaft von Obama zu Trump eine große Rolle gespielt hat. Und insofern ist das ein Thema, das sehr reichhaltig ist, ne, in beiden Bereichen, also sowohl auch im Blick auf das Ethikthema, aber eben auch in Bezug auf Digitalisierung und Politik. Und deshalb schaut man da gerne hin.
Dann würde ich vorschlagen, schauen wir doch mal gemeinsam ins Buch. 2020 beim Springer VS zusammen mit Klaus Kamps als sogenanntes Essential veröffentlicht. Entsprechend kompakt ist das Ganze mit etwa 50 Seiten und der Inhalt dreht sich um das jüngste Impeachment-Verfahren, also um die von der US-Verfassung vorgesehene Möglichkeit, Präsidenten vorzeitig abzulösen. Kurz, Amtsenthebung. Ausgangspunkt war eine Beschwerde eines Informanten über den US-Präsidenten Donald Trump im September 2019. Der Vorwurf lautete, Trump habe den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in einem Telefonat überzeugen wollen, eine Untersuchung gegen Hunter Biden wegen Förderung der Korruption in seinem Land zu starten. Wie kam es ausgehend von dieser Information, von diesem Vorwurf, zu einem Amtsenthebungsverfahren?
Ich glaube, dieser konkrete Vorwurf war vielleicht nur so etwas wie das Ende einer längeren Kette von Vorwürfen des Amtsmissbrauchs oder der Behinderung des Kongresses, die sich immer mal wieder gefunden haben im Dialog, wenn man so will, zwischen dem Präsidenten und insbesondere natürlich der demokratischen Partei in den Kammern des Hauses. Und so könnte man meinen, es ist eigentlich nur so etwas wie das Fass zum Überlaufen gekommen. Gleichzeitig wurden natürlich die Personen, die etwas zu diesen Fällen sagen sollten oder gesagt haben, immer prominenter, so dass dann irgendwann der Punkt gekommen war, dass sich die führenden demokratischen Politikerinnen und Politiker fragen mussten, wie lange lassen wir den Präsidenten denn das tun, was er tut und wann schreiten wir ein? Also wann müssen wir als Korrektiv, als Checks and Balances, so wie es die Verfassung quasi vorsieht, einschreiten und dem Präsidenten Einhalt gebieten. Und das war dann letzten Endes der Punkt, wo sich Nancy Pelosi als Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus genötigt sah, dieses Verfahren anzustrengen. So ein bisschen widerwillig auch, weil sie wohl schon die Ahnung hatte, dass das schwierig werden dürfte, hier erfolgreich rauszugehen, da Trump natürlich über eine recht sichere Machtbasis, insbesondere im Senat, verfügt und auch innerhalb der Republikanischen Partei. Und trotzdem kam sie dann nach längerem Abwägen zu der Entscheidung, das Impeachment anzustrengen. Sie haben es ja schon gesagt, das ist ein sehr selten angewendetes Verfahren und sie zögerte eben, da sie ein bisschen in einer Zwickmühle ist. Auf der einen Seite sind viele Dinge passiert, die sehr wohl als Gründe funktionieren, um ein solches Verfahren einzuleiten. Auf der anderen Seite gerät man sehr schnell in ein schlechtes Licht in der Öffentlichkeit, wenn man tatsächlich versucht, hier massiv Sand ins Räderwerk der Demokratie zu streuen und tatsächlich dann versucht, den Präsidenten aus dem Amt zu bringen. Das ist ja durchaus ein massiver Eingriff. Und diese Zwickmühlensituation bestimmte tatsächlich dann auch eine lange Zeit der Vorbereitung des Verfahrens und dann letztlich auch der Durchführung.
Es hat ein bisschen Zeit gebraucht und nach einiger Vorbereitung im Winter 2019 nahm das Verfahren dann Mitte Januar Fahrt auf und endete in einer beispielhaft amerikanischen Woche: Super Bowl-Finale in Miami, Oscar-Verleihung in Hollywood, die ersten Vorwahlen in Iowa, die jährliche State of the Union-Rede des Präsidenten vor dem Kongress und inmitten dieser Woche die Urteilsverkündung im Amtsenthebungsverfahren. Lassen Sie uns gemeinsam auf das Ende des Verfahrens blicken. Nancy Pelosi zerreißt eine Kopie der State of the Union-Rede von Donald Trump vor dem Kongress. Mitt Romney wird ebenso zerrissen von den Medien, da er als Republikaner für die Amtsenthebung des Präsidenten stimmt und verschiedene Parteienvertreter bezeichnen sich gegenseitig als Heuchler und Lügner. Würden Sie sagen, relativ gewöhnliche politische Auseinandersetzung in den Staaten oder verroht die demokratische Streitkultur in den USA?
Naja, gut, der Fall des zerrissenen Manuskripts ist einer, der geradezu gierig auch aufgegriffen wurde von den Medien. Ob das so geplant war von Pelosi oder ob das im Affekt geschehen ist, weiß ich nicht. Spielt auch gar keine so große Rolle. Es ist in gewisser Weise typisch für die Stimmung in den USA und ist eine sehr gute Illustration für die in den vergangenen Jahren immer stärker gewordene Polarisierung zwischen den beiden Lagern. Demokraten und Republikaner haben sich im Guten nicht mehr so viel zu sagen. Also über den Gang, across the aisle, wird nicht viel zusammengearbeitet, sondern man schaut auf das eigene Lager und versucht eben die entsprechenden Positionen durchzubringen. Und wenn es dann eben nicht gemeinsam geht, dann verfällt man eben tatsächlich in eine recht feindliche Haltung. Und das ist das, was wir da gesehen haben. Ich würde nicht sofort sagen, da ist eine komplette massive Verrohung zu beobachten, sondern es ist ein schleichender Prozess. Wir sind immerhin jetzt in Jahr 4 der Trump-Präsidentschaft und das ist gewissermaßen so etwas wie die logische Konsequenz einer Amtsführung, die eben das Kooperative, das Zusammenarbeiten über die Parteigrenzen hinweg fast vollständig ausgeblendet hat, das mit einer unverhohlenen Feindlichkeit auch an die vorhandene Ministerialbürokratie herangetreten ist, sehr genau geschaut hat, wo finde ich in den entsprechenden Departments Unterstützer und wo sind möglicherweise eher demokratisch eingestellte Beamte, wie werde ich die los? Und da ist eben dann eine solche prominente Situation, wie eben eine Ansprache vor versammelter Mannschaft, eine sehr große Bühne, die man in beide Richtungen nutzt, aus Sicht des Präsidenten natürlich, um die eigenen Leistungen hervorzukehren und die Behinderung des politischen Gegners nochmal anzuschwärzen und zu behaupten, dass man so ja gar nicht gut arbeiten könne mit diesen sehr unkooperativen Demokraten. Und auf der anderen Seite natürlich eben will man seiner Kritik am Amtsinhaber natürlich auch nochmal Raum verschaffen, und da ist ein solches sehr symbolisches Papier zerreißen, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich würde eine Sache vielleicht noch kurz anfügen, denn der Beginn der Frage war ja so ein kleiner Teaser zu dem Buch, also diese sehr amerikanische Woche. Das ist eine Perspektive, die man jetzt in der klassischen wissenschaftlichen Arbeit vielleicht nicht unbedingt finden würde. Das ist die Freiheit, die man hat, wenn man einen solchen knappen Essay verfasst, entlang eines eng umgrenzten Themas. Und es war tatsächlich eben interessant zu sehen, dass innerhalb weniger Tage man so eine Art Schnellkurs USA eigentlich machen konnte in ganz verschiedenen Gesellschaftsbereichen, also Sport, Kultur, dann die Vorwahlen, die den Auftakt in das Wahljahr markieren in einem sehr, sehr ländlichen Bundesstaat in Iowa, dann eben dieses politische Hochamt der State of the Union Rede. Also man konnte in wenigen Tagen quasi einmal quer durch das Land reisen und auch gleichzeitig sehr, sehr viele Dinge aufnehmen, die für die politische Kultur der USA eine Bedeutung haben. Und das fanden wir ganz spannend, ist aber jetzt hier quasi nur, wenn man so will, etwas wie Verpackung in einem ja, normaleren, auch größeren wissenschaftlichen Werk zum Thema, hätte sowas wahrscheinlich keinen Eingang gefunden.
Aber in einem normaleren wissenschaftlichen Werk, wie Sie sagen, könnte man vielleicht behaupten, dass die Woche als sowas wie ein kompakter Spiegel für die Kultur, die Medien und die politische Auseinandersetzung in den USA taugt?
Absolut, absolut. Also es war wirklich so, dass man im Grunde das ganze handelnde Personal auch kennengelernt hat, das, wie wir jetzt wissen, das liegt ja jetzt nur schon ein paar Monate zurück, auch wirklich relevant geworden ist für das Jahr. Viele der Personen, die in Iowa bei den Vorwahlen ihren ersten größeren Auftritt hatten, haben wir jetzt wieder gesehen bei der Democratic Convention vor wenigen Tagen. Da hat ein Pete Buttigieg gesprochen, den Anfang des Jahres keiner kannte. Kamala Harris, die damals noch Bewerberin um die Präsidentschaftskandidatur bei den Demokraten war, mittlerweile als Running Mate von Joe Biden am Start, hat dort auch noch versucht, demokratische Wähler quasi für sich zu gewinnen, für ihre Position zu gewinnen, eben im Hauptwahlkampf. Ne? Und das sind Dinge, die wir dann gut sehen. Der große Pomp, das Blicken oder die Nabelschau auf die USA als bestes aller Länder im Umfeld des Super Bowl, was auch immer sehr, sehr ja fast chauvinistisch quasi verpackt ist, gehört dazu. Und natürlich dann eben Hollywood, wo wir mit Brad Pitt einen Oscar-Gewinner haben, der sagt, er hätte 45 Sekunden zu reden am Mikrofon, aber das sei ja mehr, als man einigen wichtigen Leuten bei den Anhörungen zum Impeachment zugestanden hätte. Also da sieht man, wie politisiert das Land tatsächlich zu dieser Zeit war. Und insofern ist das wirklich so eine Art Brennglas, durch das man da durchschauen konnte.
Sie haben schon einige aktuellere Punkte angesprochen, zum Beispiel die Nominierung Bidens Running Mate, Kamala Harris. Auf die möchte ich gleich auch noch zu sprechen kommen, aber ganz kurz noch zum Ende des Verfahrens, an dem ein Freispruch für Trump steht. Vielleicht eine recht komplexe Frage, aber versuchen wir es in der Essenz. Was kann Trump für Erkenntnisse aus dem Verfahren mitnehmen? Lesson learned?
Naja, vielleicht nochmal kurz zum Verfahren. Es ist nicht so überraschend gewesen, dass es am Ende einen Freispruch gibt. Das Impeachment funktioniert nur, wenn beide Häuser zusammenarbeiten. Also es geht los mit der Anklagevorbereitung, wenn man so will, im Repräsentantenhaus. Da gibt es eine demokratische Mehrheit. Deshalb kommt es überhaupt zu einer Anklage oder zu einer Öffnung dieses Impeachments. Und dann geht es aber weiter in der zweiten Kammer im Senat. Und im Senat haben die Republikaner eine Mehrheit. Und wenn man das weiß, muss man sich von vornherein fragen, macht es überhaupt Sinn, bei solcher Art geteilten Mehrheiten das Verfahren anzustreben, weil die Gewinnwahrscheinlichkeit ist doch relativ niedrig. Und trotzdem haben es die Demokraten gemacht, eben weil sie sich verpflichtet sahen, dem Geist der Verfassung quasi nachzuspüren und zu sagen, das, was da läuft, das ist nicht in Ordnung und wir müssen versuchen, das zu überprüfen. Und insofern könnte man sagen, was Trump gelernt hat an dieser Stelle, ist, dass das republikanische Lager hinter ihm steht und ihn unterstützt. Es gab bis auf eine Ausnahme keine Umfaller im Senat. Also alle Republikaner haben für Trump gestimmt und aufgrund der vorhandenen Mehrheit dort ist er im Amt bestätigt worden. Das ist das, was er zu diesem Zeitpunkt gelernt hat. Und nun wissen wir aber mit etwas Hindsight, also wenn wir zurückschauen, das war nun vor der Corona-Krise. Und zu diesem Zeitpunkt hätte man eigentlich sagen können, okay, Trump nimmt mit als Erkenntnis in das Wahljahr, die Republikanische Partei steht hinter ihm und wird ihn weiter unterstützen, wenn es darum geht, dass er noch einmal in den Wahlkampf zieht. Jetzt, etwas mehr als ein halbes Jahr später, sieht es vielleicht etwas anders aus, einfach weil die Republikaner sehen, die Mehrheit der Amerikaner ist mit der Leistung des Präsidenten in der Krisenbekämpfung nicht besonders zufrieden. Und es bröckelt jetzt auch ein wenig die Unterstützung im republikanischen Lager. Das sieht man an solchen Fällen, wie das zum Beispiel ein ehemaliger, zwar aber immerhin ein durchaus angesehener republikanischer Gouverneur, John Kasich aus Ohio, eine Rede gehalten hat auf dem Demokratischen Parteitag zur Unterstützung des Kandidaten Joe Biden. Das ist durchaus ungewöhnlich. Man sieht es vielleicht auch, dass in der für diese Woche, da wir den Podcast aufnehmen, startenden republikanischen Convention, es keinen ehemaligen republikanischen Präsidenten gibt, der etwas zu dem aktuellen Kandidaten sagen möchte. Das war bei den Demokraten ganz anders. Und insofern kann man vielleicht zwei Lessons mitnehmen. Also zu dem Zeitpunkt, dass das Impeachment negativ beschieden wurde Anfang des Jahres. Eine starke Unterstützung aus dem republikanischen Lager für Trump. Man geht davon aus, dass wenn es jemand schafft, noch einmal das Weiße Haus für die Republikaner zu holen, dann ist das Donald Trump, der amtierende Präsident. Und jetzt, einige Monate später, sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, einfach weil doch einige Dinge ganz praktisch sehr schlecht gelaufen sind bei der Pandemiebekämpfung und natürlich auch massive Einschnitte in der US-amerikanischen Wirtschaft zu verzeichnen sind. Und das ist jetzt durchaus eine Hypothek, mit der Trump in den Wahlkampf geht.
Ja, eine Hypothek für den Wahlkampf, die zum Teil auch im Amtsenthebungsverfahren begründet sein dürfte. Blicken wir nochmal auf die Demokraten. Ein wenig glanzvoller Beginn des Wahljahrs für den Präsidenten klingt erstmal vorteilhaft für die Demokraten. Aber kann es nicht auch von Nachteil sein? Das Wahljahr beginnt. Eigentlich sollte im Fokus stehen, wer den Präsidenten im November herausfordern kann. Die ganze Medienlandschaft befasst sich eigentlich bis Anfang oder Mitte Februar nur mit der Frage, was passiert mit Donald Trump?
Ich glaube, in dieser Zeit hat es für die Demokraten insgesamt keine großen Nachteile gehabt. Für diejenigen Kandidaten, die zu dieser Zeit im Senat waren, das waren ja einige, also Elizabeth Warren zum Beispiel auch, die konnten nicht so stark in den Primaries aktiv sein. Einfach weil sie im Senat am Impeachment mitwirken mussten. Also das war vielleicht so eine Behinderung oder eine unmittelbarere Folge dieser Impeachment-Episode. Ansonsten, denke ich, hat das nicht so viel gemacht. Dafür war die Situation noch zu früh. Und wenn man so will, rechtzeitig für den vollen Start in die Primary-Saison, dann im Februar, späten Februar und Anfang März vor allen Dingen, stand das Impeachment nicht im Weg. Dann kam ja was anderes. Dann kamen ab Mitte März, Anfang April eben die steigenden Infektionszahlen und dann die Probleme in der konkreten Durchführung der Vorwahlen in den einzelnen Staaten. Das ist viel eher etwas gewesen, was es schwer gemacht hat für die Demokraten, für die Republikaner nicht so sehr, weil das Rennen vollkommen klar war. Vor allen Dingen war diese Situation eben der Vorwahlen unter Pandemiebedingungen vielleicht so eine Art Vorschau auf das, was dann im November bei der Wahl passiert, wenn wir noch nicht so ganz genau wissen, wie die Situation mit Covid-19 in den USA dann sein wird und wie ängstlich die Bürger sind oder wie mutig sie sind, wenn es um die Stimmabgabe geht.
Januar, Februar wäre wahrscheinlich auch eine Zeit gewesen, die man zur Vorbereitung auf die zu erwartende Pandemie sinnvoll hätte nutzen können. Die USA wurde hart getroffen und jetzt befinden sich die Parteien gerade in der Vorbereitung auf den Endspurt des Wahlkampfes, mitten in der Corona-Pandemie. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Folge, das sei einmal erwähnt, wir haben Ende August, hat Joe Biden gerade seine Nominierungsrede gehalten. In einem Monat erwarten wir das erste TV-Duell Biden gegen Trump. Mit welchen Erwartungen blicken Sie als Politikwissenschaftler auf den Wahlkampfendspurt in den USA?
Ich würde einen Punkt noch kurz aufgreifen wollen. Das war ein guter Hinweis. Die Pandemiebekämpfung oder die erste Phase der Pandemiebekämpfung ist tatsächlich ja in einen Zeitraum gefallen, in der das Impeachment durchaus noch am Laufen war. Und zumindest die These ist an der einen oder anderen Stelle mal formuliert worden, dass möglicherweise das dazu geführt hat, dass man im Weißen Haus etwas stärker auf die Abwehr des Impeachment geschaut hat, als auf das, was die Virologen gesagt haben zu dieser Zeit. Das wissen wir im Moment natürlich noch nicht wirklich genau, was dort passiert ist. Wir werden es erfahren, wenn denn dann weitere Bücher, Publikationen auf dem Markt sind, die sich genau mit dieser Phase auseinandersetzen und da vielleicht noch mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern. Es könnte tatsächlich sein, dass hier die Aufmerksamkeit etwas anders verteilt worden ist und man nun doch eine Wechselwirkung von Impeachment und Covid-19 in den USA gehabt hat. Aber das ist im Moment erstmal nur eine Vermutung. Was den Wahlkampf angeht, wir sind jetzt gerade, da wir zusammen reden, in der Situation zwischen den beiden Parteitagen, die eigentlichen Startpunkte, Startmarkierungen sind für die wirklich heiße Wahlkampfphase. Üblicherweise werden bei den Conventions die Delegierten und die Unterstützer, ja, nochmal, wenn man so will, ganz intensiv eingeschworen auf die kommenden Wochen, wo es darum geht, möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, zur Wahl zu gehen. Wir wissen nicht, wie das in diesem Jahr funktioniert, weil wir es mit virtuellen Conventions zu tun haben. Also keine Massenversammlungen in großen Kongresshallen. Das haben wir bei den Demokraten jetzt schon sehen können. Es waren über 4 Tage gestreckt, jeweils sehr, sehr lange, YouTube- oder fernsehartige Showveranstaltungen mit sehr vielen Ansprachen, so wie wir sie in den letzten Monaten zuhauf gesehen haben, zum Teil in etwas formelleren Räumen mit vielen Flaggen im Hintergrund, manchmal aber auch aus dem heimischen Keller oder Wohnzimmer eingespielt. Das ist neu. Allenthalben oder in der ersten Einschätzung ist die Democratic Convention sehr, sehr gut davon gekommen. Man spricht von einem Erfolg, wobei ich so ein bisschen skeptisch wäre, weil die Frage, was macht eine solche virtuelle, digitale Veranstaltung mit der Stimmung an der Basis? Erreicht diese Botschaft, diese Aufbruchstimmung, die man vermitteln will, tatsächlich auch die Menschen, die dann für das Get Out the Vote verantwortlich sind vor Ort? Werden die wirklich dann so motiviert sein, dass sie sich so beteiligen wie sonst, wo sie vielleicht die Chance haben, eben ein paar prominente Hände zu schütteln, was man in diesem Jahr wohl eher nicht machen wird? Das ist unklar. Und wir wissen auch nicht so ganz genau, wie die Republikaner nun auf diesen virtuellen Parteitag der Demokraten antworten. Nach dem, was man weiß, wird Donald Trump, was komplett unüblich ist, bei üblichen Parteitagen an jedem Tag reden, Üblicherweise macht man das nur einmal am letzten Tag als Abschlusspunkt. Und ansonsten ist das alles gut choreografiert. Hier sieht es oder scheint es so zu sein, dass wir ja die große Donald Trump und Freunde-Show verfolgen werden. Und das ist eine sehr, sehr unklare, sehr neue Situation. Da sind wir gespannt. Und dann haben wir wirklich so eine völlig ungewisse Situation, die es so noch nicht gegeben hat. In dieser Phase zwischen den Conventions und den in etwa 4 Wochen beginnenden Duellen reisen die Kandidaten eigentlich durchs Land und versuchen Geld einzuwerben, Spenden einzuwerben, um ihren Wahlkampf weiter zu finanzieren. Gerne durch Dinnerveranstaltungen oder durch große Reden, die vor einem exklusiven oder auch einem großen breiten Publikum gehalten werden. All das wird dieses Jahr nicht so sein. Und insofern haben wir eine große Ungewissheit, wie dieser Wahlkampf aussehen wird. Es gibt ein paar Haltepunkte. Das sind die Debatten, die dann im September und Oktober stattfinden. Aber was dazwischen passiert, das ist, wenn man so will, Neuland. Und wir lassen uns mal überraschen, was da auf uns zukommt.
Das heißt, es ist nicht zu erwarten, dass Trump nochmal große Hallen füllt und einlädt zu großen Conventions und Wahlkampfveranstaltungen, so wie es noch vor ein paar Wochen war?
Also ich glaube, er würde das gerne machen, weil er weiß, das ist das Format, mit dem er vor 4 Jahren gepunktet hat. Das ist etwas, das ihm gefällt, wo er vielleicht auch Stärken ausspielen kann. Er hat gemerkt, ich habe gezögert, dieses Wort auszusprechen im Zusammenhang mit Trump, aber an der Stelle muss man das vielleicht mal tun. Das ist etwas, das würde er gerne tun. Er sieht aber auch, und das haben wir schon einmal beobachten können, das kann nach hinten losgehen, wenn große Hallen gebucht werden und am Ende keiner kommt. Dann spricht ein Präsident vor leeren Rängen und das wäre eine ganz fatale Botschaft, die man dann verteilt. Einfach weil das heißen würde, der Präsident zieht nicht mehr so viele Leute an, wie das noch vor 4 Jahren der Fall war. Und das alles quasi vorab minutiös zu planen und sicherzustellen, dass immer mehrere tausend Menschen vor Ort sind, das ist recht schwierig. Deshalb müssen wir uns überraschen lassen, wie die Republikaner auf diese Situation reagieren und wie sie ihrem Präsidenten tatsächlich dann auch gerecht werden, der eigentlich sehr gerne dieses Bad in der Menge auch umsetzen möchte, Corona zum Trotz. Und das ist natürlich eine sehr heikle, sehr gefährliche Situation.
Ja, das Bad in der Menge ist zu Pandemiezeiten heikel. Ebenfalls heikel sind Briefwahlen laut Trump. Er würde es vermutlich bevorzugen, wenn die Bevölkerung ganz klassisch an die Urne gehen würde. Auch wenn dies für die Vorbeugung der Ausweitung von Covid-19 nicht unbedingt günstig erscheint. Er hat aber bereits durchblitzen lassen, dass er bei Briefwahlen Bedenken habe. Hätte er theoretisch die Möglichkeit, das Wahlergebnis anzuzweifeln?
Naja, also er tut das im Grunde ja jetzt schon, so als eine Art Präventivschlag, indem er sagt, wir werden am Wahlabend nicht wissen, wie die Wahl ausgegangen ist. Vielleicht auch nicht einen Tag darauf, vielleicht auch nicht in der Woche danach. Das ist gewissermaßen schon die Vorabversion eines Anzweifelns des Wahlergebnisses. Ob er die Möglichkeit formal hat, das kümmert ihn, glaube ich, ganz wenig. Wir sehen hier so eine Art Strategie, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein Vorgehen, das wir schon häufiger beobachten konnten. Trump twittert etwas, was ihm in den Sinn kommt. Das mit der Briefwahl ist keine gute Idee, da sind die Wahlen manipulationsanfällig oder das Wahlergebnis kann eigentlich nur manipuliert sein, wenn viel mit Briefen gewählt wird. Und dann wird quasi eine ganze Maschinerie angeworfen, die diese Aussagen überprüft. Und das tun einmal Journalisten, das tun Wissenschaftler, das tut das gegnerische politische Lager, aber das tut auch das eigene politische Lager. Das machen Mitarbeiter im Weißen Haus, die dann gewissermaßen überlegen müssen, welche Aufgabe hat uns der Präsident mit diesem Tweet gestellt? Okay, lasst uns mal schauen, welche Möglichkeiten haben wir aus der Position des Amtsinhabers, einen Wahlausgang zu hinterfragen? Wie ist das Instrumentarium formal aufgebaut? Was können wir tun? Ich glaube, genau das passiert jetzt gerade. Und da baut man tatsächlich vor. Und das ist aus einer demokratiepolitischen, aus einer politikwissenschaftlichen Sicht hochgradig bedenklich, was dort passiert. Denn Trump wendet sich gewissermaßen jetzt schon gegen den Loser's Consent. Also er geht davon aus, dass er eine Chance hat zu verlieren und versucht sich jetzt schon in eine günstige Position zu bewegen, diese Niederlage abzustreiten. Und das ist nicht gut.
Bietet die Verfassung der USA da irgendeine Möglichkeit für den Präsidenten, der sagt, ich erkenne die Wahl nicht an, mein Gegner ist zwar der President-elect, aber ich bleibe auf meinem Stuhl sitzen? Was passiert dann?
Naja, die Verfassung ist relativ klar. Am 20. Januar des kommenden Jahres endet die Amtsperiode des Präsidenten. Und interessanterweise, selbst dann, wenn die Wahl nicht vollständig ausgezählt ist oder die Wahl auch nicht stattgefunden hat, es tritt dann ein sehr komplizierter, noch nie benutzter Mechanismus in Kraft, der die verbliebenen gewählten Repräsentanten in die Position versetzen soll, eben dieses Machtvakuum auszufüllen. Das ist alles hochgradig spekulativ und unfertig, aber eigentlich ist es völlig klar, der Präsident hat nicht die Möglichkeit, eine Wahl anzuzweifeln und sich selbst im Amt zu belassen. Er steht nicht über dem Recht. Und das Recht hat für verschiedene Fälle Lösungen parat, die letztlich dann umgesetzt werden müssen. Da gibt es durchaus den ein oder anderen Spielraum. Aber formal gesehen kann auch ein Präsident die Wahl nicht verschieben. Das ist eine Sache, die im Kongress verankert ist. Und da hat der Präsident im Sinne der Checks and Balances nichts zu sagen. Trump kümmert das nicht, er tut es trotzdem. Und das führt natürlich dann zu einigem Durcheinander.
Ja, das war zugegebenermaßen eine wirklich sehr spekulative Frage über Trumps Reaktion auf eine mögliche Niederlage. Ähnlich spekulativ wäre eine Prognose für das Ende der Wahl und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind ohnehin immer sehr vorsichtig mit Vorhersagen. Niels Bohr, dänischer Physiker, hat mal gesagt, Prognosen seien schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Alan Lichtman, Politikwissenschaftler aus den USA, hat es aber gewagt, wie eigentlich bei jeder US-Präsidentschaftswahl und lag auch bisher meist richtig. Und er sagt, Biden macht das Rennen. Ich traue mich kaum zu fragen, aber ich versuche mal, ihn eine Prognose abzuringen. Und falls nicht, lassen Sie uns teilhaben, warum nicht. Aber was erwarten Sie für ein Ergebnis am Ende des Wahlabends des 3. November?
Ja, ich halte es da mit dem Kollegen Bohr. Das ist ein sehr schöner Satz, den ich gerne auch selbst zitiere. Das kommt aber eher jetzt aus der, nicht unbedingt der Erfahrung des gebrannten Kindes, sondern aus der Erfahrung der Beschäftigung mit mehreren Wahlkämpfen. Es ist im Moment einfach tatsächlich noch zu früh, sich zu äußern, weil viele Dinge noch nicht wirklich geklärt sind. Wir sehen gerade erst die Formierung des endgültigen Kandidatenfeldes. Wir wissen zum Zeitpunkt jetzt auch noch nicht, ob wirklich Trump mit seinem Running Mate Pence wieder antritt oder ob es da noch eine Überraschung gibt. Wir wissen in dieser Pandemiesituation auch zum Beispiel sehr wenig über die Kampagnenfinanzen, was immer noch ein ganz guter Hinweis ist auf den Verlauf des Wahlkampfs und die Erfolgschancen. Ja, also wer viel Geld einwerben kann und entsprechend prall gefüllte Wahlkampfkassen hat, der kann entsprechend auch etwas bewegen. Aber all das gilt eben für klassische Wahlkämpfe, die so ablaufen, wie sie in den letzten 20, 30 Jahren abgelaufen sind. Aber das ist dieses Jahr nicht so. Also deshalb bin ich da extrem vorsichtig, wenn wir uns die laufenden Umfragen anschauen, im Wissen darum, dass es eben nur Umfragen sind. Sieht es eigentlich in der Tat nicht so schlecht aus für einen Machtwechsel im Weißen Haus. Auf der anderen Seite, wir wissen, es geht nicht um das Popular Vote, das Joe Biden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gewinnen wird. Also die Mehrzahl aller abgegebenen Stimmen wird für Joe Biden abgegeben werden. Nur es geht um die Mehrheit im Electoral College. Und da geht es um die Wahlmännerstimmen in 3, 4, maximal 5 Bundesstaaten, die den Ausschlag geben können. Und in diesen Bundesstaaten ist das Rennen im Moment nicht unbedingt offen. Es gibt so eine leichte Neigung in Richtung des demokratischen Lagers. Aber sicher ist das alles noch nicht. Sicher ist vielleicht eines: Joe Biden hat mehr Möglichkeiten, zum Erfolg zu kommen als Donald Trump. Also er hat strategisch verschiedene Optionen. Er kann den einen oder anderen Bundesstaat verlieren, dafür aber einen anderen gewinnen. Und bei Trump gibt es eigentlich nur eine sehr, sehr klare Festlegung auf die Staaten, die er gewinnen muss. Ist vielleicht ein bisschen so wie beim Fußball. Wir haben das, das darf ich sagen, glaube ich, gestern, einen Tag vor der Aufzeichnung gesehen. Der FC Bayern hatte etwas mehr Möglichkeiten im Spiel und mehr Variationsmöglichkeiten als Paris Saint-Germain, die sich auf ihr Konterspiel verlassen mussten. Aber Bayern hatte eben noch ein paar andere taktische Varianten. Und so ist es vielleicht auch mit Biden und Trump. Beide können gewinnen, es wird eng. Aber Biden hat etwas mehr Möglichkeiten, zum Sieg zu kommen.
Ja, spannende Situation, kurz vor Ende des Wahljahrs, an dessen Beginn das Impeachment-Verfahren stand. Und Ihr Buch bietet unseren Hörerinnen und Hörern in jedem Fall eine interessante Übersicht über das erst dritte Amtsenthebungsverfahren in der Geschichte der USA und zudem einen Eindruck der politischen Verflechtungen in einer der ältesten westlichen Demokratien. Wenn die Studierenden jetzt sagen, ich möchte mehr über die Forschung von Herrn Bieber erfahren, wie können sie das in den nächsten Wochen ganz praktisch tun?
Ja, der einfachste Weg wäre, wenn Studierende von heute das noch tun, mir auf Twitter zu folgen. Das ist @drbieber. Dort wird, wenn der ein oder andere Text publiziert wird oder ein Interview stattfinden sollte, darüber informiert, dass so etwas passiert. Gleichzeitig verweise ich über diesen Account immer mal wieder auch auf interessante Inhalte, journalistische Texte, wissenschaftliche Texte, auch Fallbeispiele aus dem Wahlkampf. Das wäre sicher eine Möglichkeit. Und eine andere ist, dass man in der nächsten Zeit vielleicht so ein bisschen auch nochmal schaut auf die Seite karta.info. Das ist die Plattform, die letztlich Klaus Kamps und mir auch die Basis gegeben hat für den Impeachment-Essay. Wir haben einige kleinere, kürzere Texte verfasst und dort publiziert. Im Moment sitzen wir auch schon wieder an den Rechnern und schreiben etwas zurzeit über das Vice Presidential Ticket der Demokratischen Partei, also die Auswahl von Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin und eben die beiden Conventions. Das ist das, was als nächstes dort erscheinen wird. Und so tasten wir uns dann nach und nach an die Wahl heran und begleiten diesen Prozess erstmal über eine solche ja mitlaufende Berichterstattung, wenn man so will.
Heißt, Studierende können auf karta.info gehen, so war der Link,
genau,
und weitere Infos bekommen. Die Nominierung Kamala Harris ist vor allen Dingen spannend, weil sie nun an beiden Seiten steht, obwohl sie auch im Kandidaturrennen bei den Vorwahlen dabei war und Biden damals hier und dort auch durchaus mal scharf für seine Politik in den 1970er Jahren kritisiert hat. Gibt es vielleicht noch weitere Punkte, weswegen das Thema interessant sein könnte, vielleicht als kleiner Teaser auf Ihre kommenden Beiträge?
Wir wollen jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber bei Harris oder generell bei dem Vice Presidential Pick ist ein Punkt auch für US-amerikanische Beobachter natürlich gewesen, dass das natürlich auch schon eine Vorschau sein könnte auf eine Zeit nach einer Präsidentschaft von Joe Biden, der, wenn er denn ins Amt kommen sollte, das im schon stolzen Alter von 78 Jahren tut und man nicht wirklich davon ausgehen würde, dass er zwei Amtszeiten anstrebt, sondern nur eine. Und dann wäre natürlich ein Vizepräsidentschaftskandidat so etwas wie eine natürliche Nachfolgerin. Und das ist interessant und man kann diesen Gedanken natürlich noch weiter fortspinnen. Vielleicht passiert ein Wechsel ja auch schon früher. Das muss ja nicht erst nach 4 Jahren der Fall sein. Also das sind Dinge, die an der einen oder anderen Stelle in der US-Landschaft diskutiert wird. Und über solche Sachen machen wir uns ein paar Gedanken und versuchen das eben zurückzuführen an eine politik- und kommunikationswissenschaftliche Perspektive.
Also sehr, sehr weitreichende Entscheidungen innerhalb des Präsidentschaftswahlkampfes, die da jetzt schon getroffen werden, die Sie beleuchten. Herr Bieber, zum Abschluss eine Frage abseits vom Thema dieser Folge. Ich habe mir vorgenommen, jedem Gast die Heureka-Frage zu stellen, so nenne ich sie. Mich interessiert, was Sie in diesem Jahr Neues oder vielleicht Überraschendes durch Ihre Arbeit gelernt haben. Denn auch Professorinnen und Professoren haben genau wie die Studierenden das große Privileg, immer wieder Neues zu lernen. Daher interessiert mich, was hat Sie zuletzt erstaunt?
Ja gut, das ist natürlich eine Frage in dem Corona-Halbjahr. Die kann man ja kaum anders beantworten als mit Blick auf die erzwungene Digitalisierung in gewissermaßen aller Lebensbereiche, die erfolgt ist, die uns natürlich auch in der Hochschule besonders interessiert. Also es ist schon erstaunlich, wie flexibel man dann doch auch gerade, was die Bürokratie angeht, reagieren kann, wenn es denn nun gar nicht anders geht. Man muss sich dann eben fragen, warum sind bestimmte Handgriffe in der Verwaltung oder auch in der Begleitung von Lehrveranstaltungen, in der Durchführung von Lehrveranstaltungen erst jetzt in einer solchen Schocksituation umgesetzt worden und nicht schon viel früher. Wir sehen, Universitäten sind ziemlich gut arbeitsfähig, mit natürlich Abstrichen und Veränderungen in der Pandemiesituation. Und ich denke, gerade was die organisatorische Begleitung von Forschung und Lehre angeht, was auch tatsächlich die Flexibilität, die einer solchen großen Bürokratie oder einer solchen großen Organisation automatisch innewohnt, dann eben doch noch gegeben ist. Das ist etwas, was mich erstaunt hat und was mich auch durchaus zuversichtlich und mutig macht, dass in einer solchen großen Krise, in der wir uns nun befinden, immer auch eine Chance liegt. Und das würde ich sogar auch ausweiten auf die Politik, die im Großen und Ganzen in dieser Krisensituation in Deutschland, wenn wir jetzt gerade lange über die USA gesprochen haben, ne, da gucke ich jetzt auf die Situation hierzulande, sich doch sehr, sehr konstruktiv, sehr produktiv, sehr kooperativ verhalten hat und gezeigt hat, dass sie sehr wohl in der Lage ist, komplexe Entscheidungen zu treffen unter den Bedingungen der Unsicherheit und es doch geschafft hat, hier einen ganz guten Weg vorzugeben. Und ich hoffe, dass das eben auch so bleiben wird. Aber das ist schon etwas, was mich erstaunt hat und auch durchaus erfreut hat in den letzten Wochen und Monaten.
Herr Bieber, ich habe keine weiteren Fragen und bedanke mich sehr herzlich für diesen spannenden Einblick in Ihre Forschungstätigkeit.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an Herrn Bieber haben, halten Sie sich nicht zurück, schreiben Sie uns per E-Mail an justpublished-podcast@uni-due.de. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und Sie hören uns wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Folge unseres Podcasts.
Just Published. Der Podcast mit aktuellem aus Politikwissenschaft und Soziologie an der UDE.